Der Bremerhaven-Podcast.
Vom Deich ins Ohr.
Hallo Tanja.
Hallo Corinna.
Tanja, ich bin heute mit dem Rad zum Podcaststudio gefahren. Ich bin erst am Weserstrandbad vorbeigefahren. Das sah wunderschön aus. Diese Kälte, diese Farben direkt am Wasser. Aber es war auch unglaublich kalt. Also ich muss sagen, ich bin froh, dass wir jetzt hier im Podcaststudio im Warmen sitzen.
Ja, das ist wirklich lausig kalt, das stimmt. Aber diese Jahreszeit hat ja auch ihren besonderen Reiz und lädt zu vielen Indoor-Aktivitäten ein.
Richtig, genau. Und das Thema, das haben wir aufgegriffen heute hier in unserer Folge. Und bei mir zu Gast war nämlich Dr. Kai Kehler, der Museumsdirektor des Historischen Museums. Und gemeinsam mit Kai machen wir einen Zeitsprung in die Vergangenheit der Stadt Bremerhaven.
Und bei mir war Katharina Birokovic vom Stadtmarketing der Erlebnis Bremerhaven und die ist dort zuständig für Science Course Public und mit ihr gehen wir in die Kneipe.
Genau, und was das alles mit Kai Kehler zu tun hat, erfahrt ihr auch. Hören wir gleich mal rein. Bei mir zu Gast im Podcaststudio ist heute Dr. Kai Kehler, der Museumsdirektor des Historischen Museums. Hallo Kai.
Hallo Corinna.
Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast und hier bei uns heute im Podcaststudio bist. Kai, du bist seit 2020 Museumsdirektor des Historischen Museums. Kannst du unseren Hörern einmal kurz beschreiben, was man Historisches bei euch im Museum erleben kann?
Historisches erleben kann man, glaube ich, bei uns im Historischen Museum weniger. Man kann ein bisschen was über die Geschichte Bremerhavens und der Region erfahren. Das heißt, ein bisschen was ist untertrieben. Ich glaube, man kann sehr viel über die Region und Bremerhavens Geschichte erfahren. Denn was die meisten nicht glauben, wenn man an Bremerhaven denkt, die Stadt feiert ja erst demnächst ihr 200-jähriges Jubiläum. Aber wir haben Objekte im Haus, die davon zeugen, dass schon vor 120.000 Jahren Menschen hier bei uns in der Region gelebt haben. Also es gab natürlich ein Leben in der Region, bevor es Bremerhaven gab. Und im Historischen Museum kann man in Abschnitten all das nachvollziehen, was die Menschen hier so im Laufe von 120.000 Jahren gemacht haben, wie sie gelebt haben. Und welche Erfahrungen sie gesammelt haben, was sie daraus für Schlüsse gezogen haben, was die Gründe für die Entstehung Bremerhavens waren, die Gründe für sein Wachstum, aber auch für Zerstörung, Niedergang. Also all die Erkenntnisse und Erfahrungen aus 120.000 Jahren Besiedlungsgeschichte,
oha,
das stellen wir dar. Ja, das ist sehr viel, das glaubt man immer gar nicht, wenn man an Bremerhaven denkt. Und und daraus kann man natürlich eine ganze Menge für sich selbst ableiten, wenn man wissen will, was die Zukunft so bringt und wie man sich zu verhalten hat. Dann kann man da schon eine ganze Menge Erfahrungen, ich sag jetzt mal aber aus den letzten 200 Jahren mitnehmen, wie Menschen sich organisiert haben, was sie hier ernährt hat, wie sie sich ernährt haben, was die wirtschaftlichen Gründe für den Aufschwung sind und wie man friedlich zusammenlebt, wie man auch gewalttätig zusammenlebt, wie man solidarisch zusammenlebt, aber wie man sich auch ausgrenzt und Menschen Gewalt antut. All das kann man da lernen und daraus kann man dann ja die Schlüsse ziehen, wie man sich zukünftig verhalten möchte.
Ja, und dieses geballte Geschichtswissen habt ihr wirklich sehr schön im Historischen Museum und auch plakativ dargestellt. Also es sind ja auch Szenen nachgestellt, es sind historische Objekte, es sind ja ganze Räumlichkeiten, Ladeneinrichtungen vorhanden. Also wo man wirklich einen Zeitsprung eigentlich bei euch im Historischen Museum machen kann.
Ich finde auch, ich habe ja das Museum jetzt erst vor einigen Jahren übernommen und da muss ich wirklich ein ganz großes Lob immer an meine VorgängerInnen aussprechen, die ein sehr, sehr schönes Museum aufgebaut haben mit, wie du sagst, schönen Inszenierungen von historischen Begebenheiten. Wir haben Originalsituationen aus der Geschichte Bremerhavens, einen Original-Schnürboden einer Werft. Wenn ich weiß, was das ist, kann dann ja mal vorbeikommen. Da kann man lernen, wie man ein Schiff schneidert. Oder wir haben historische Arbeiterwohnungen, wir haben eine große Maschine, mit der früher Eis erzeugt worden ist, die auch noch funktionsfähig ist. Also es gibt ganz viele wirklich besondere Objekte und Inszenierungen aus der Geschichte unserer Stadt und Region, die das sehr anschaulich machen. Und das haben wir im letzten Jahr tatsächlich mit unserer großen Freude zur Kenntnis genommen. Bei den Online-Bewertungen der Besucherinnen und Besucher sind wir zumindest im letzten Jahr, da haben wir noch keinen Eintritt genommen, jetzt nehmen wir Eintritt.
Zu Recht.
Waren wir das beliebteste Ausstellungshaus im Lande Bremen. Also vor vielen anderen großen namhaften Einrichtungen.
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Ihr gebt euch ja damit ja noch nicht mal zufrieden, sondern ihr greift ja immer wieder Punkte aus der Geschichte Bremerhavens aus, um denen noch eine bestimmte besondere Gewichtung zu geben, und zwar in Form von Sonderausstellungen. Seit Dezember habt ihr ja eine ganz tolle Sonderausstellung, die Siegholt Werft, die Unternehmensgeschichte, die Max Siegholt angestoßen hat. Warum habt ihr diese Werft rausgepickt? Warum war euch das so wichtig, das in einer Sonderausstellung zu präsentieren, die Unternehmensgeschichte?
Der Schiffbau hat natürlich bei uns in der Region eine lange, lange Tradition. Es gab über 20 Schiffbaubetriebe im Laufe der Geschichte hier an der Unterweser. Und mit dieser Ausstellung zur Siegholtwerft hat es insofern eine besondere Bewandtnis, weil schon 2019 hat der letzte Inhaber der Werft, Heinz W. Siegholt, angefangen, die Aktenbestände aus der Werftzeit an das Historische Museum zu übergeben. Und das ist dann natürlich in der Corona-Pandemie ein bisschen ins Stocken geraten. Aber wir haben also bis zuletzt immer noch Schiffbaupläne, Unterlagen, Gehaltsunterlagen und solche Sachen bekommen, die wir langsam aufgearbeitet haben, das heißt inventarisiert haben, überhaupt erfasst haben. Da ist eine Kollegin von mir, Frau Haben, unendlich fleißig gewesen. Und in dem Kontext haben wir dann mitbekommen, dass sich am 15. Dezember 2024 der 100. Gründungstag des Unternehmens, was zunächst noch gar keine Werft war, jährte. Und dann haben Frau Haben und ich uns tief in die Augen geschaut und haben gedacht, kriegen wir das hin, zu dem Jubiläum aus den Sachen, die sie schon inventarisiert hat, eine kleine Ausstellung vorzubereiten, weil wir fanden die Unternehmensgeschichte so spannend, dass wir dachten, das ist vielleicht mal ganz gut an das Unternehmen zu erinnern.
Ihr habt es sehr gut hinbekommen und du hast es eben schon angesprochen, es war eigentlich gar keine Werft. 1924 ist das Gründungsjahr dieses Unternehmens. Wie ist Max Siekold gestartet als Unternehmer?
Max Siekold war gelernter Maschinist. Der hatte eine richtige Ausbildung zum Maschinisten und als solcher war er befähigt, auch zum Beispiel den großen Passagierdampfern im Maschinenraum als Maschinist zu fahren und das hat er auch getan. Zuletzt auf der Columbus, also dem großen Passagierdampfer des norddeutschen Lloyds. Und die Familiengeschichte geht so, dass er aus der letzten Fahrt zurückkam und die Inflation ihm angeblich den Lohn weitgehend aufgefressen hätte. Das heißt, er nicht sehr viel aus einer fernen Ostreise an Verdienst hatte und dann hat er gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig mit meinen Kenntnissen als Maschinenbauer. Mhm. Und zwar in Geestemünde in der Nelkenstraße.
Ja, also mitten im Wohngebiet eigentlich, ne?
Mitten in einem Wohngebiet, im sogenannten Paschviertel. Wobei man sagen muss, in der Nelkenstraße ist bis heute dieser ehemalige Schlossereibetrieb, da waren immer Schlossereien und da waren immer kleine Gewerbebetriebe. Und da hat er sich selbstständig gemacht. Mhm. Die Familiengeschichte ist insofern interessant, weil die Hyperinflation der 20er Jahre war zu dem Zeitpunkt, als er die Werft gründete, eigentlich schon vorbei. Und zwischen dem Enddatum, als er bei der Columbus ausgestiegen ist und der Gründung bestehen nur ganz wenige Tage und in den Tagen will er auch noch einen Kredit aufgenommen haben, um das Unternehmen zu gründen. Mhm. Also das müsste man vielleicht nochmal genau hinterfragen. Das hat sich vielleicht so im Laufe der von 100 Jahren so ein bisschen die Geschichte verschoben. Aber wahr ist, er hat mit einem Schlossereibetrieb begonnen, ist aber sehr, sehr schnell expandiert und das hing mit den Zeitumständen zusammen.
Mhm. Was waren denn die Zeitumstände, die das so befruchtet haben, das Unternehmen?
Was wir heute nicht mehr so im Kopf haben und was wir übrigens in einer zweiten Sonderausstellung thematisieren, ist, dass im Jahr 1924, als Siekold sein Unternehmen gründet, auch die Stadt Wesermünde aus dem Zusammenschluss zwischen Lehe, den Stadtteilen Lehe, heutigen Stadtteilen Lehe und Geestemünde, damals zwei eigenständige Städte, entstanden ist. Und nach dem Ende der Inflation gab es in Deutschland, in der Weimarer Republik, eben eine prosperierende Wirtschaftsphase. Es war wieder Geld da, ausländisches Geld auch. Und die Leute haben nach der Hyperinflation und diesen fürchterlichen Kriegszeiten praktisch ihre Bestände, alles, was sie hatten, wieder aufgefüllt, weil sie wieder zu Geld gekommen sind. Das war eine wirtschaftlich prosperierende Zeit. Und in dem Augenblick ein Unternehmen zu gründen, ist natürlich eine gute Ausgangssituation. Und dann kam ihm etwas zugute, was für viele andere eine Tragödie war. 1927 schloss hier der größte Arbeitgeber die Tecklenburg-Werft. Mhm. Einige wenige Arbeiter wurden von der Seeberg-Werft übernommen. Viele Maschinen und so gingen dahin. Aber es bestand natürlich eine gewisse Lücke bei der Versorgung der Fischdampfer, die es ja weiterhin gab und die weiterhin repariert und ausgestattet und umgerüstet werden mussten. Mhm. Das konnte die vorhandene Seeberg-Werft und die anderen Werften nicht alles im vollen Umfang übernehmen. Und in diese Lücke ist er ein bisschen gestoßen mit seinen Kenntnissen im Maschinenwesen und hat dann mit Reparaturen auf Fischdampfern angefangen. Und so kam aus diesem kleinen Handwerksbetrieb, der zunächst noch ganz anders ausgerichtet war, Schlossereibetrieb, schon die Ausrichtung in den Fischereihafen. Er ist dann noch umgezogen in die Lunestraße, auch Delfinstraße genannt.
Und ist das im Fischereihafen?
Das ist im Fischereihafen. Mhm. Und da hatte er praktisch schon den direkten Zugang zu den Fischdampfern. Er ist also in eine Lücke gestoßen, die dadurch entstanden ist, dass ein anderer großer Betrieb in der Reparatur und in der Versorgung dieser Schiffe weggefallen ist. Mhm. Also für viele Leute eine Katastrophe. Für ihn aber ergaben sich daraus Aufträge.
Ja, also er war zur rechten Zeit am rechten Ort und hat den wirtschaftlichen Aufschwung genutzt und konnte damit sein Unternehmen gut weiterentwickeln.
Er hat übrigens auf der Tecklenburg selbst auch gelernt. Also er hatte auch dann die Kontakte und er war einfach ein guter Maschinist, er war ein guter Maschinenbauer. Er ist dann eben viel gerufen worden und wie das in diesen kleinen Unternehmen so ist, Zeit spielt dann keine Rolle, der Auftrag geht vor. Das hat praktisch den Charakter des Unternehmens bis zuletzt geprägt.
Ja, dazu gab es auch einen Unternehmensspruch, ne?
Oh, der ist mir jetzt gerade gar nicht so präsent.
Never a day delay.
Never a day delay. Das stimmt, das ist später geprägt worden. Da waren sie ja schon im internationalen Bohrinselgeschäft. Das ist etwas, was doch einige Jahrzehnte später kam und auch unter dem Nachfolger von Max Siekold, seinen Söhnen Ralf und Heinz W. Siekold. Wobei Heinz W. Siekold vor allen Dingen derjenige war, der ab 1964 diese kleine, eigentlich zunächst Reparatur, dann Schiffsneubauwerft, auch in das internationale Geschäft mit Bohrinseln brachte.
Ja, aber bis zur Bohrinsel ist noch ein weiter Weg. Aber zunächst muss man ja sagen, war ja Max Siekold ja ein sehr fleißiger, aber auch mutiger Mensch, ne?
Das war er. Er hat unternehmerisch eine sehr, sehr weise und fortschrittliche Entscheidung getätigt, als er Ende 1936 das erste Schwimmdock hier in die Häfen an der Unterweser brachte. Es gab natürlich Dockanlagen, wir kennen alle die Lloyd-Docks und wir kennen die anderen Docks von Wenke und später Seeberg. Aber das Schwimmdock hatte einen großen Vorteil im Fischereihafen. Dort gab es bis zu dem Zeitpunkt für die Reparatur von den Fischdampfern nur so Slip-Anlagen, wo sie so hochgezogen werden mussten. Und erstmal waren die zum Teil nicht mehr ausreichend für die immer größer werdenden Fischdampfer von der Belastungsfähigkeit und ihren Ausmessungen her. Und das Schwimmdock hatte einen Zeitvorteil gegenüber den Slip-Anlagen. Es dauerte nur wenige Stunden, es zu fluten, das den Fischdampfer da reinzubringen und es dann wieder zu entleeren und ihn aus dem Wasser zu heben. Und diesen Zeitvorteil, der brachte der Siegold Werft dann ab 1937 erhebliche Vorteile in diesem sehr schnelllebigen Reparaturgeschäft von Fischdampfern. Bei Fischdampfern ist es so, der Werftaufenthalt ist ein unnötiges und lästiges Übel.
Ja.
Und dann gehen die Dinger da rein und dann gehen die so schnell wie möglich wieder raus, weil die verdienen ihr Geld ja nicht, wenn sie im Dock liegen.
Genau, sondern auf See.
Sondern auf See, genau. Fangen. Und die Fischdampferräder sind auch hemdsärmelige Leute, die sagen, jetzt komm mal nicht mit Kostenvoranschlägen und ISO-Zertifizierung und all diese Quatsch, den gab es sowieso noch nicht. Sondern das musste jetzt zur Sache gehen. Und dafür war die Siegold Werft dann eben auch geeignet. Dafür hatte sie auch das qualifizierte Personal.
Ja, also Max Siegold, nehme ich daraus, ist auch sehr innovativ, wenn es darum geht, die Sachen weiter oder die Arbeitsabläufe weiter voranzutreiben und zu überarbeiten und zu effizienter zu gestalten.
Also das Wesentlichste war eben die Anschaffung des Docks. Wenn man es genauer wirtschaftsgeschichtlich betrachtet, dann war das die Phase des sogenannten zweiten Vierjahresplans im Nationalsozialismus, der das Deutsche Reich damals wieder kriegsfähig machen sollte. Das spülte sehr viele Kredite hier nach Wesermünde für den Bau von neuen Fischdampfern, für die Ausweitung der Fischanlandung, der Fischfänge. Und das brachte wiederum viel Geld in die Region, sodass sich die Zahl der Fischdampfer schnell erhöhte und die Nachfrage nach eben kleinen Reparaturbetrieben, weil eben auch viel unterwegs war, ständig stieg. Auch da ist er in eine Wirtschaftsförderungskonjunkturphase gefallen, die letztendlich unglücklicherweise und tragischerweise in den Zweiten Weltkrieg mündete.
Ja.
Aber das war für ihn jetzt nicht absehbar und auch nicht entscheidend. Wenngleich er übrigens selbst auch im Kriegseinsatz gewesen ist und er war sehr stolz darauf, dass die Siegold Werft ein kriegswichtiger Betrieb war.
Ja, inwiefern kriegswichtig? Womit hat er...
Naja, die hatten wie alle Betriebe in dem Augenblick, wo dann 1939 der Krieg anfing, wurden diese ganzen Fischdampfer zu Vorpostenbooten umgebaut und damit hatten die dann auch zu tun und waren ausgelastet, während er selbst dann auch eingezogen wurde und in der Zeit gar nicht in seiner Werft war, sondern am Schwarzen Meer in Bulgarien. Und dann wurde die Werft von anderen Leuten, die nicht Prokuristen da tätig waren, dann weitergeführt. Also, aber das ist eine klassische Unternehmensgeschichte, wie es eben vielen Unternehmen in der Zeit widerfährt.
Ja, aber nach Ende des Zweiten Weltkriegs gab es ja nochmal einen Unternehmenssprung in der Entwicklung.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es zunächst eine Phase, die sich für die Werft insofern glücklich darstellte, weil sie den Krieg relativ unbeschadet überstanden hatte, also wenig Bombentreffer, keine Beschädigung. Und für die Amerikaner, die jetzt ja in der Hafener Enklave saßen, war es zunächst ein Betrieb, der auch für ihre kleinen Einheiten als Reparatur und Rückbaubetrieb der Vorpostenboote genutzt wurde. Allerdings durfte Max Siegold das Unternehmen zunächst noch nicht leiten, weil er eben durch seine Tätigkeit als Soldat und seine Begeisterung für den Krieg vom Betrieb ausgeschlossen war. Es wurde erst treuhänderisch geführt und erst, ich glaube, 1948 wurde der Betrieb an die Familie, ist ein Familienunternehmen, zurückgegeben.
Ja.
Ja, und dann hat er wieder einen sehr mutigen Schritt gemacht. Bis dahin hat die Werft ja nur Reparaturen ausgeführt. Und dann hat er den großen Schritt gemacht, indem er zum ersten Mal einen kleinen Frachter, ein Küstenmotorschiff, gebaut hat. Auf eigene Rechnung, auf eigene Kosten haben sie einen kleinen Frachter gebaut, ohne schon zu wissen, wofür der verwendet wird, ob der überhaupt auf dem Markt gebraucht wird.
Ja.
Das war nicht ganz so großes Risiko, weil auch die deutsche Flotte ja wieder aufgebaut werden musste und die Nachfrage nach solchen Einheiten schon da war.
Nach dem Motto, ich finde schon jemanden, der das Schiff
nimmt. Genau, nach dem Motto, ich finde schon jemanden. Und das war tatsächlich in weiteren Neubauten auch der Fall. Teilweise haben sie die dann später für eine eigene Reederei, die der Sohn Ralf Siegold praktisch betrieben hat. Der war Nautiker und Kapitän und er sollte eben diese Schiffe auch fahren. Für die haben sie dann auch später noch weiter diese kleinen Küstenmotorschiffe gebaut und die wurden aber schon verkauft, bevor sie überhaupt im Wasser waren, weil die Nachfrage nach diesen Schiffen so groß war. Deswegen hatte die Reederei manchmal gar keine Schiffe.
Ja, also ist er gleich ins richtige Aufgabenfeld reingesprungen.
Er ist, also Max Siegold hat damit wieder genau den Zeitgeist erkannt, die Bedürfnisse der Zeit erkannt und hat das initiiert. Heute wäre das unvorstellbar, weil das zeigt auch, dass es damals eben eine andere Schiffbaufinanzierung gab. Heute ist keine Werft mehr in der Lage, ein Schiff vorzubauen, ohne zu wissen, welcher Auftragnehmer das dann später mal abnimmt. Das Volumen, das Finanzvolumen hat man gar nicht. Da ist er also damals in ein großes wirtschaftliches Risiko gegangen. War es, wie sich rausstellte, weil die Zeitumstände so waren, am Ende dann gar kein großes wirtschaftliches Risiko war.
Aber man muss ja auch sagen, 1955, Schicksalsschlag für die Firma, da verstirbt Max Siegold mit nur 56 Jahren. Oftmals ist ja so ein Ereignis, wenn so ein innovativer und Unternehmer dann verstirbt, dass auch das Unternehmen darunter leidet, weil man keinen Nachfolger findet oder weil jemand die Firma übernimmt und eine andere Ausrichtung geben möchte. Bei der Sieghold Werft war das aber etwas anders. Sie hat sich ja blühend weiterentwickelt. Wie kam das?
Ich hatte ja schon gesagt, es war ein Familienbetrieb und Max Sieghold hatte 3 Kinder. Eine ältere Tochter und 2 Söhne. Den einen hatte ich schon genannt, das war Greif. Der hat eine nautische Ausbildung begonnen und sein anderer Sohn Heinz W. Sieghold hat tatsächlich eine Schiffbauausbildung unternommen. Zunächst hier im Bremerhaven. Dann ist er nach Schweden gegangen und aus Schweden wurde er dann, in Flensburg war er zwischendurch, dann war er noch in Schweden. Und aus Schweden wurde er dann von seinem Vater schon 54 zurückgeholt. Mhm. Im Hinblick darauf, dass ja auch jemand diese Werft in der Sache technisch kompetent übernehmen sollte.
Hat er also seinen Unternehmensnachfolger schon aufgebaut gehabt.
Ja, wobei das Verhältnis kann ich gar nicht so genau beurteilen. Also Heinz W. Sieghold ist schon jemand, der auch dann sich ganz wohl gefühlt hat in Schweden. Ob der unbedingt gleich so zurück wollte, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Auf jeden Fall hat das insofern gut geklappt, weil er einen Menschen hatte, der als Schiffbauer technisch in der Lage war. Er hatte mit Greif einen Sohn, der diese eigene Reederei, diese eigenen Schiffe auch beredern konnte. Und es gab einen kaufmännischen Direktor schon, der auch schon zu Max Sieghold Zeiten da war, der die kaufmännische Seite wirklich gut im Griff und im Blick hatte. Und das ist natürlich unerlässlich. Mhm. Wobei das stärkste Kapital, das haben wir versucht auch in der Ausstellung deutlich zu machen. Und da ist Max Sieghold und Heinz W. Sieghold, sind sie sich ähnlich, sind auf diesen Werften natürlich die Mitarbeiter, die Belegschaft. Ja. Und da hatte Max Sieghold schon so ein, wie das bei Familienbetrieben häufig so ist, so ein patriarchisches Verhältnis, so eine Art Fürsorge und man kannte sich. Er kannte jeden auf der Werft, kannte die Familie, hat die auch unterstützt. Es gab auch Werkwohnungen, die damals unterstützt wurden von der Sieghold-Werft für die Mitarbeiter, also gebaut und finanziert wurden.
Ja, wie viele Mitarbeiter hatte denn die Werft so im Schnitt?
Ja, die hatte... Das haben sie eigentlich kaufmännisch geschickt gemacht, Max Sieghold, wie auch später sein Sohn Heinz W. Sieghold. Sie hatten, nach dem Krieg fing das natürlich klein an und mit 50, 55 und dann aber relativ schnell über 100 und später in der Hochphase bis zu 300 eigenen Mitarbeitern. Mhm. Aber teilweise, je nach Auftragslage, haben bis zu 1000 auf der Werft gearbeitet. Das heißt, das waren dann Fremdfirmen und die waren dann mehr oder weniger häufig und viel auch dabei. Man hat aber den eigenen Mitarbeiterstab in Anführungszeichen relativ klein gehalten. Aber im Grunde war es so, dass man sich kannte. Also gerade auch Heinz,
alle Vater 300 Max, Mitarbeiter.
Ja, der toll. Heinz W. Sieghold, der ging eben auch über den Platz, wenn er denn da war. Meistens war er später auch im Ausland unterwegs. Und der kannte seine meisten Leute. Und das, der kaufmännische Geschäftsführer eben auch. Und es waren eben, gab es eine sehr breite Ausbildung auf der Werft. Die wurden technisch sehr gut ausgebildet, sehr breit ausgebildet. Auch wenn wir jetzt die Zeitzeugen hören, so im Vergleich mit den anderen Werftbetrieben, Schichau, Seebeck, Rickmers, Lloyd-Werft, wenn sie dann in der Berufsschule waren, stellten sie fest, dass sie viel mehr handwerkliche Fähigkeiten gemacht haben als die anderen Lehrlinge der auf den anderen Häusern. Und diese Bandbreite der Ausbildung und diese Qualität, die brauchte man für das Reparaturgeschäft, für das schnelle, harte Reparaturgeschäft, weil man wusste ja nie, was an den Schiffen los war, wenn man reinkam und ob man die Teile kriegte und dann musste man sie eventuell selbst fertigen. Mhm. Und da war die Werft eben auch gut aufgestellt. Max Sieghold und auch Heinz W. Sieghold haben eben nicht nur damals das Schwimmdock erworben, sondern die haben auch sehr viele historische Maschinen aus allen Ecken, die irgendwo günstig zu warm waren, zugekauft, sodass da teilweise Maschinen standen, die schon 100 Jahre alt waren, an denen die Lehrlinge dann noch gearbeitet haben. Aha. Aber die hatte man halt. Man konnte da sehr viel machen.
Ja, also man hat praktisch bei Sieghold von der Pike auf gelernt.
So kann man das sagen. Man hat bei Sieghold von der Pike auf gelernt und diese breite Ausbildung und dann dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Also es wird eben, wie auf vielen Werften, immer von der Familie, Sprungfamilienähnliche Verhältnisse, dieses gute Miteinander, dieses Klima, hat eben dazu beigetragen, dass die Werft never a day delay hatte, weil es wurde eben dann auch hart gearbeitet. Also das ist nicht mehr zu vergleichen mit heutigen Arbeitszeitbeschränkungen und dererlei Regelungen.
Ja, die Familie, die gibt es ja heute nicht mehr im Schiffbau, aber sie gibt sie ja noch. Habt ihr irgendwelche besonderen Exponate von der Familie bekommen, die ihr ausstellt?
Aus der Familie selbst haben wir so gesehen keine Exponate bekommen. Wir haben natürlich die Fotos gekriegt und wir haben natürlich, wie gesagt, diesen Nachlass der Werft von Heinz W. Sieghold gekriegt, auch 1, 2, 3 kleine Modelle, die er uns geben wollte. Aber was besonders erfreulich war zur Eröffnung der Ausstellung, waren eben vielen Familienangehörigen da auch und auch noch im Nachhinein. Teilweise kommen die, sind die heute über die ganze Welt verstreut, Schweiz, Singapur. Die sind dann teilweise zur Eröffnung gekommen. Das war für uns ganz toll, weil wir dann auch noch viele Geschichten erfahren haben, die wir vorher nicht kannten.
Ja.
Und ich habe jetzt gelernt, dass es mittlerweile wieder unter der Enkelgeneration Sieghold gibt, die sich wieder mit Schiffbau beschäftigen und die Nähe zum Schiffbau haben. Also so ganz ist das in der Familie nicht verschwunden. Mhm. Und da gibt es immer noch eine gewisse Affinität und vielleicht auch berufliche Zukunft im Schiffbau.
Also Sieghold haben einfach das Schiffbaugen.
Zumindest einige von denen haben auf jeden Fall das Schiffbaugen, ja.
Wir sind ja noch nicht ganz zu Ende mit der Geschichte von Max Sieghold, die ja dann nachher seinen Sohn weitergeführt hat. Es ging dann ja einmal noch ganz steil nach oben mit dem Unternehmen. Also du hast es kurz angerissen, auch international betätigt, ins internationale Geschäft eingestiegen. Und zwar, ich fand das ganz kurios, mit Bohrinseln.
Das ist wirklich eine überraschende Entwicklung, weil das Werftgelände und die Werft war ja nicht wirklich groß. Die gehörte eher zu den, von der Fläche her und auch von den Beschäftigtenzahlen, eher zu den kleineren Werften hier in Bremerhaven. Aber sie konnten eben technisch einiges und so sind sie eigentlich auch eher zufällig zum Bohrinselgeschäft gekommen, weil aus der Nachbarschaft jemand fragte, ob sie bestimmte Sachen schweißen könnten. Und dann meinte Heinz Wiesigold, ja, warum nicht? Das können wir. Mhm. Und das stellte sich raus, waren dann so Standbeine von so Bohrinseln. Mhm. Und so sind sie in das Bohrinselgeschäft, zunächst in das Reparaturgeschäft gekommen.
Mhm. Also wieder mit Reparaturen angefangen?
Wieder mit Reparaturen angefangen. Mhm. Und dann wurden sie irgendwann auch mal von den Kunden gefragt, sag mal, könnt ihr eigentlich Dinge auch bauen? Und dann hat Heinz Wiesigold gesagt, ja, die können wir auch bauen. Das hatten sie zwar vorher noch nicht gemacht, aber er ist eben auch jemand gewesen, der hatte sowas im Kopf. Der hatte so ein dreidimensionales Denken. Mhm. Wie muss so eine Bohrinsel aussehen? Was braucht sie? Welche Pumpen? Welche, was muss dazu sein? Und dann so wie kleine Klötzchen, so modular. Dann setze ich das im Kopf zusammen und da muss die Verbindung hin. Und das bespreche ich dann mit meinen Ingenieuren. Das bespreche ich vor allen Dingen auch mit meinen Schiffbauern oder mit meinen Handwerkern. Und dann kommen wir da zur praktischen Lösung. Und so konnten sie bei den ersten Anfragen, könnt ihr die Dinge auch bauen. Innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 2 Monaten, meine ich, ist die Geschichte, dem potenziellen späteren Auftraggeber dann so einen Entwurf geben mit einem kleinen Modell. So und so könnte das Ding aussehen. So würden wir uns das vorstellen. Und das sind ja auch andere Zeiten gewesen. Erstmal ist das Bohrinselgeschäft damals auch zunächst noch ein sehr hemdsärmeliges und sehr persönliches Geschäft gewesen, was viel mit Handschlag und Vertrauen passierte. Diese Internationalisierung, die dann später zu seitenlangen Verträgen, Festpreisen, ISO-Zertifizierung, all das gehört hat, das gab es zu dem Zeitpunkt am Anfang noch nicht. Mhm. Und man traf sich auch immer mehrfach und insofern war die Handschlagsmentalität eben noch die Vertrauensbasis, auf der Sachen gemacht worden sind. Und das ist so die typische Mentalität der Siegholz auch gewesen, von Max wie auch von Heinz, sicher auch von Kralf. Und so war die Werft aufgestellt. Und es war übrigens auch eine Zeit vor Computern. Das wurde ja alles noch im Kopf gerechnet. Mhm. Da gab es noch Leute, die konnten die Wurzel im Kopf ziehen. Und da war der Taschenrechner bzw. der Rechenschieber noch das entscheidende Instrument, um Sachen zu berechnen und Maßstabslineale und so. Mhm. Das wurde alles noch per Hand gemacht. Und das geht natürlich viel, viel schneller, als wir das heute mit dem Computer machen. Die Computerprogramme sind schön, die können auch viel, aber es ist auch sehr aufwendig geworden dadurch.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Genau, und wenn man das alles erfahren möchte und wissen will und wie es damals eigentlich war, ich finde, dann sollte man sich unbedingt diese Sonderausstellung anschauen. Du hast uns jetzt schon ganz viel verraten über die Unternehmensgeschichte, über Max und seinen Sohn und ich habe noch ganz viele andere Fragen, aber ich glaube, wir wollen jetzt auch nicht zu viel verraten, weil die Leute, die sollen sich einfach auch diese schöne Ausstellung anschauen und deshalb würde ich einfach mal sagen, wer jetzt wissen möchte, wie es dann mit der Sieghold Werft weitergegangen ist und warum es irgendwann ein Ende gefunden hat, der soll dann einfach zu euch in die Ausstellung kommen und selber mal nachforschen, was denn da nachher noch passiert ist bei der Sieghold Werft. Die Ausstellung läuft noch bis April.
Genau, die läuft noch bis April. Wir werden sie wahrscheinlich verlängern bis Ostern, damit man Ostern sie auch noch sehen kann.
Ja.
Und dann bauen wir ab, dann kommt wieder was Spannendes, anderes, Neues.
Ja, kannst du schon einen Ausblick geben?
Einen kleinen Ausblick kann ich geben. In diesem Jahr feiern ja die Elbe-Weser-Welten ihr 50-jähriges Jubiläum. Mhm. Und da wendet sich das Historische Museum zum ersten Mal mit einer Sonderausstellung dem Leben mit Behinderung in Bremerhaven nach 1945 zu. Mhm. Also wie hat sich...
Auch ein sehr wichtiges Thema.
Ja, ein großer Teil unserer Bevölkerung ist ja in der einen oder anderen Weise, ob eben nach 45 kriegsbedingt oder dann eben schon aus Geburt oder weil man älter wird, lässt das Augenlicht nach und oder man braucht einen Rollator. Also die Frage ist, wo fängt eigentlich Behinderung an oder was ist noch normal, stellt sich recht schnell die Frage, weil wir alle irgendwelche kleinen Handicaps haben und die uns das Leben dann manchmal erschweren, weil wir plötzlich überall Hürden sehen, die andere Leute wiederum nicht haben. Und mit diesem ganzen großen Komplex beschäftigen wir uns, das haben meine MitarbeiterInnen in einer sehr sensiblen Ausstellungskonzeption auch mit Menschen aus den Elbe-Weser-Welten zusammen konzipiert. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, und werde ich jetzt nochmal live erleben möchte, der hat ja auch nochmal jetzt im März die Chance. Du bist ja bei Science Goes Public dabei, einer Wissenschaftsveranstaltung, die in der Kneipe stattfindet.
Richtig, wo du es ansprichst, genau. Ich bin in der Kneipe, ich glaube am 27. März ist es und da wende ich mich einem Thema zu, was mir persönlich am Herzen liegt. Das ist ein Zeitraum, den die meisten gar nicht so in Erinnerung haben und gar nicht haben und ich habe es genannt, als die Unübersichtlichkeit der Gegenwart begann. Und
viele fängt bei mir jeden Tag an.
Genau, viele finden die Gegenwart ja sehr unübersichtlich und denken, Mensch, wie kann das alles parallel passieren und so. Es ist, früher war das alles viel geordneter und das war viel klarer und das stimmt auch. Mhm. Und der Hintergrund, warum es diese Orientierung nicht mehr gibt, der lag in den 80er, 90er Jahren. Und das war, wenn man in der Zeit lebte, hat man es vielleicht gar nicht so wahrgenommen. Aber im Rückblick ist das eine besondere Zeit. Da gibt es auch einen Namen für diese Zeit. Mhm. Und die gab es auch in Bremerhaven und die hat uns vor allen Dingen auch in baulicher Hinsicht einige bauliche Zeugnisse hinterlassen, die wir heute manchmal ganz schön und ganz lustig finden. Und darüber werde ich dann mal bei einem Bier bei Science Goes Public.
Das interessiert mich, da komme ich dazu. Also wir schreiben den Termin nochmal in die Shownotes, wer auch Interesse hat und unbedingt dabei sein möchte. Und wir verlinken nochmal zum Historischen Museum. Ihr habt eine sehr schöne Webseite, ihr seid auch auf den sozialen Kanälen vertreten und ihr liegt ja mit dem Historischen Museum wirklich sehr idyllisch an der Geste, am Gesteufer. Also man kann da einen Museumsbesuch ganz toll mit einem Spaziergang am Gesteufer verbinden.
Sehr schöner Werbeblock von dir, Corinna. Vielen Dank.
Kai, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier mal wieder treffen.
Danke, gerne.
Bis dann. Bis tschüss. Dann, tschüss. Ja, jetzt haben wir ganz viel über die Sieghold-Werft und Max Sieghold erfahren und zum Schluss hat es Kai Kehler ja einmal kurz angerissen. Er ist jetzt auch bei der Frühjahrsreihe von Science Goes Public dabei und wird da auch wieder mit einem spannenden Thema vertreten sein.
Und was Science Goes Public eigentlich ist, das verrät uns jetzt Katharina.
Wir hören gleich mal rein.
Bei mir zu Gast ist heute Katharina Perokovic von der Erlebnis Bremerhaven. Sie ist dort im Stadtmarketing zuständig. Hallo Katharina.
Hallo Tanja.
Im Stadtmarketing bist du zuständig für das tolle Format Science Goes Public.
Genau, unter anderem. Ja, aber Science Goes Public gehört zu meinen Lieblingsthemen, zu meinen Lieblingsformaten innerhalb des Wissenschaftsbereiches.
Was ist denn das überhaupt, Science Goes Public? Ich kann mir gar nichts drunter vorstellen.
Genau, wie der Name schon sagt, geht es um Wissenschaft in der Kneipe und wir versuchen halt damit auf lockere Weise, also in der Regel sind es Wissenschaftsthemen, in kurzweiligen 30 Minuten an die Leute zu bringen. Meist auf humorvolle Art, weil Wissenschaft, denkt man ja meist, ist ja eher so langweilig und dröge. Aber wir versuchen gerade bei diesem Format an die Leute ranzukommen, die vielleicht nicht so dem Thema Wissenschaft offen gegenüberstehen.
Das heißt, Wissenschaft in der Kneipe, kommt da ein Lehrer oder eine Lehrerin, die da einen Vortrag hält oder wie genau findet das statt? Wer kommt da?
Es sind Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, Referenten, Referentinnen, die sich in der Regel bei uns melden und sagen, hey, ich hätte mal Lust, das Format auszuprobieren und nicht in unserem Labor, sondern vor einem kleinen Publikum ein Thema zu präsentieren und offenzulegen.
Das heißt, die öffnen ja einen ganz neuen Bereich, Labore und wissenschaftliche Einrichtungen, in die ich sonst als Otto-Normalverbraucher gar keinen Zutritt habe, die kommen dann zu mir in die Kneipe um die Ecke.
Genau, das ist ja der Sinn von Science Goes Public.
Welche Einrichtung, welche Player sind dabei? Welche wissenschaftliche Einrichtung?
Also jetzt im Frühjahr steht ja die Frühjahrsreihe Science Goes Public vom 6. März bis 10. April an. Und dort vertreten sind dieses Mal zweimal das AWI, das Klimahaus, das Deutsche Schifffahrtsmuseum, die Hochschule bzw. Fraunhofer Mewis und das Historische Museum. Es sind immer 6 Donnerstagabende hintereinander um 20.30 Uhr.
Das sind ja nun wirklich herausragende Einrichtungen. Richtung. Gerade auch das AWI und Fraunhofer, da komme ich ja wirklich sonst nicht rein. Die haben ja weltweit spannende Themen dann auch.
Genau, und deswegen bin ich so froh, dass sie zu uns kommen, zu Science Goes Public und ihre Themen darbieten. Und es sind wirklich immer verschiedene und spannende Referenten, Referentinnen dabei. Das Ganze wird ja organisiert von der Pier der Wissenschaft, also unser Netzwerk mit allen wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen in Bremerhaven. Und dadurch haben wir halt die Chance, auch ein breites Spektrum anzubieten und immer wieder verschiedene Referenten und Referentinnen einzuladen.
Und du hast gesagt, es dauert 30 Minuten etwa.
Ja, wir sagen also 30 Minuten. Es gibt auch immer mal wieder welche, die aus der Reihe tanzen und ein bisschen länger dann ihren Vortrag halten. Aber in der Regel stört das Publikum das nicht. Und die sind meistens auch noch sehr interessiert und fragen dann im Nachhinein ihre Fragen.
Das stelle ich mir ja auch ganz entspannt vor, in einer gemütlichen Kneipe bei einem gepflegten Getränk dann einem Vortrag Vortrag zu lauschen. Nun denke ich mir, wenn die sich schon öffnen und dieses Format anbieten, dann ist es ja auch kein staubtrockener Vortrag, sondern auch verständlich für uns Laien dargestellt und nicht hochgestochen. Vermute ich zumindest mal. Ist das so?
Genau. Also in der Regel sage ich den Referentinnen und Referenten vorher auch, es ist immer schön, wenn man das Ganze ein bisschen auflockert, weil man die Leute ja genau in dieser Atmosphäre, in dieser lockeren Atmosphäre trifft. Und oft ist es auch nicht nur ein Vortrag, sondern es ist manchmal ein Quiz dabei. Ganz oft sind auch Exponate, die man anfassen kann. Also es ist anders als halt zum Beispiel in der Hochschule, wo man sitzt und vorne drauf guckt und
viel näher dran, ja.
Genau.
Das klingt wirklich unterhaltsam. Du hast gesagt, das findet immer donnerstags um 20.30 Uhr statt. In welchen Kneipen wird es dann stattfinden?
In der Regel sind wir in unserer Kneipenmeile in der Alten Bürger unterwegs. Auch für die Frühjahrsreihe sind wir wieder im Quartier 159 vertreten, im Brüssel, im Kapowatz, im Café de Fietz, im Mojo Coffee und im Findus. Aber wir hatten auch vorher schon mal, dass wir dann auf der Hansa waren oder im Kralli, im Kronseck. Wir waren im Beet schon, wir hatten schon eine Veranstaltung draußen. Und wir freuen uns auch immer wieder über neue Anfragen von Location. Also da sind wir offen und dürfen sich die Kneipen oder Lokalitäten auch jederzeit gerne bei uns melden, wenn sie mitmachen möchten.
Das können wir ja schon mal als Aufruf starten und schreiben die Kontaktdaten in die Shownotes. Also wenn jemand einen tollen Ort hat, dann kann er sich gerne bei dir melden. Dieses Jahr, also im Frühjahr ja jetzt Alte Bürger, wie du sagtest, in der Alten Bürger, Szene- und Kulturmeile. Das ist ja auch super zu erreichen, da mit öffentlichen Verkehrsmitteln und man trifft sich ja sowieso gerne dort. Sag mal, ist das kostenpflichtig?
Nein. Das Gute ist, Science Goes Public, da ist der Eintritt immer frei und kostet halt wirklich nichts. Natürlich sein Getränk bezahlt man selber, aber der Eintritt für die Vorträge ist frei.
Tolles Format. Ist es da immer proppevoll? Muss ich viel früher da sein oder was empfiehlst du? Was sind deine Erfahrungen?
Ja, also definitiv würde ich empfehlen, ein wenig vorher zu kommen, damit man sich einen Platz sichert. Ich hatte schon Veranstaltungen, wo die Leute wirklich auf den Bühnen gesessen haben, weil es wirklich voll war.
Das spricht ja für den tollen Erfolg auch. Du hattest erwähnt, dass da auch manchmal ein Quiz stattfindet. Wie stelle ich mir das vor? Gibt es da auch was zu gewinnen?
Ja, also das ist ja den Vortragenden selbst überlassen, aber ich muss sagen, die Quiz sind immer am interessantesten, auch fürs Publikum, weil sie mitmachen können. Und wenn es dann am Ende noch ein Preis gibt, ist das Publikum engagierter und es macht einfach Spaß. Also dieses Mitmachen zeigt schon, dass es anders ist als ein Vortrag. Also das macht einfach wirklich richtig Spaß.
Das stelle ich mir auch wirklich gut vor. Also gemütliche Kneipe, gepflegtes Getränk, Unterhaltung und dann auch noch eine Mitmachaktion und vielleicht ja sogar noch einen Preis.
Genau.
Und das läuft alles über deinen Tisch. Hast du dann auch selber Ideen oder briefst du die Dozentinnen und Dozenten? Wie bereitest du sie darauf vor? Sprichst du mit allen persönlich oder lässt du dich auch überraschen, was da passiert an dem Abend?
Nein, also ich suche das Gespräch mit den Referenten und Referentinnen im Vorfeld natürlich. Es interessiert mich natürlich auch, wer ist das? Und ich erkläre die Spielregeln und wir telefonieren kurz vor der Veranstaltung. Ich verabrede mich mit den Leuten dann für den Abend. Also wir lassen sie auch nicht alleine. Wir moderieren das Format an und moderieren es auch wieder ab, sodass sie wissen, sie stehen dort nicht alleine. Und dann bieten wir immer noch an, einmal den Kontakt zu der Kneipe aufzunehmen, vielleicht einmal im Vorfeld dort hinzugehen, damit das alles nicht neu ist an dem Abend. Und so bereiten wir sie vor. Aber in der Regel der Vortrag oder der Abend ist Ihnen überlassen. Also da lassen wir Ihnen schon freie Hand.
Mhm. Das, was dann für uns so kurzweilig ist als Gäste, bringt also eine ganze Menge Arbeit mit sich, was du bei dir auf dem Schreibtisch landet, bis hin zur Betreuung vor Ort dann.
Genau. Wir planen Monate vorher. Es werden ja auch Flyer gedruckt. Der Aufruf startet. Wir sprechen uns mit Bremen ab. Science Goes Public ist ja auch landesweites Format. Also wir selber sind 2015 mit der Veranstaltung Reihe gestartet. Damals.
So lange gibt es das schon? Das 10. Jahr jetzt?
Ja, das ist ganz besonders. Also dieses Jahr starten
Jubiläumsjahr.
Wir.
Jubiläumsjahr.
Genau, 10 Jahre. Und vor 10 Jahren während der Planung zum 10-jährigen Jubiläum der Stadt der Wissenschaft sind wir gestartet mit der ersten Science Goes Public Veranstaltungsreihe. 2017 hat sich auch Bremen dafür interessiert und seit da an haben wir das Format dann ausgeweitet und können jetzt jährlich immer im Frühjahr und Herbst, also zweimal im Jahr, das Format anbieten.
toller Erfolg. Also im Herbst wird es auch wieder stattfinden.
Genau.
Und es sind immer so in der Regel 6 Abende.
Genau, es sind immer 6 Donnerstagabende nacheinander. Für uns in Bremerhaven haben wir im Herbst noch das Highlight, dass wir nach den 6 Abenden einen Science Slam planen. Das ist nochmal wieder ein anderes Veranstaltungsformat, wo es um einen Wettkampf auf der Bühne geht zwischen den Wissenschaftlern. Und das können wir im Herbst dann immer als grünen Abschluss noch abbieten, obendrauf sozusagen.
Das Sahnehäubchen.
Genau.
Aber jetzt freuen wir uns erstmal auf diese Veranstaltung. Sag bitte nochmal das Datum.
Also Science Goes Public Frühjahrsreihe ist vom 6. März bis 10. April und immer donnerstags abends um 20.30 Uhr.
Und dann können wir schon jetzt anteasern, dass es im Herbst wieder stattfinden wird. Aber nun machen wir erstmal die Frühjahrsshow.
Genau. Alle Infos sind sonst auch auf www.sciencegoespublic.de. Es sind alle Programminhalte dort vertreten.
Prima, dann weiß ich ja auch schon im Vorfeld, welche wissenschaftliche Einrichtung oder welches Museum mich da erwartet. Und du hast ja schon verraten, dass zum Beispiel auch das Historische Museum dabei sein wird. Ja, Katharina, dann danke ich dir, dass du hier warst und ich freue mich jetzt schon auf die tollen Veranstaltungen mit dir.
Vielen Dank, ich freue mich auch und ich lade Sie alle herzlich ein, mal vorbeizuschauen.
Das werden sicherlich viele Hörerinnen und Hörer in Anspruch nehmen. Also bis dann, tschüss.
Danke, tschüss.
Für mehr Bremerhaven-Tipps abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns in den sozialen Medien.
Und alles Wissenswerte zu Science Goes Public, Pier der Wissenschaft, zum Historischen Museum, zu den Terminen und allem drumherum findet ihr in den Shownotes.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.